a bad business plan should not be legally enforceable. They should just take the hit and move on because it's obviously not working in the way they want it to.
Somebody tell the RIAA that.
Working on it.
Homeport Nummer 126, Atomkompromist. Hallo und herzlich willkommen zum 126. Homeport, den ich am heutigen Freitag, dem 10. September 2010, aufgenommen habe.
It is 12:40.
Gleich nicht mehr. Und gar nicht so regnerisch, wie die Wettervorhersage eigentlich angedroht hatte. Genau genommen irgendwie gar nicht regnerisch. Was immer mir die Wettervorhersage damit sagen wollte. Ja, diese Woche gibt's keine anstehenden Mittelalterveranstaltungen, leider. Dafür gibt es wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik mit einem Atomkompromiss, der irgendwie mit einem Kompromiss genau gar nichts zu tun hat. Außer, dass er jetzt als Revolution, Zeitenwende und so weiter verkauft wird. Ja, revolutionär dumm. Was nichts daran ändert, dass Bad Business Plans nicht enforced werden sollten. Aber ja, ist auch schon ganz schön alt, die Aufnahme. Und was ihr euch jetzt hier gerade eigentlich genau auf die Ohren packt, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, die aber nicht nur Politik beinhaltet, sondern erstmal zwei Nichtmeldungen, genau genommen. Dann mit dabei der Sarrazin und ein paar Regierungsmeldungen, eine Zensurmeldung und das war's dann auch schon wieder. 14 Grad, partly sunnige, cool greetings. Die 14 Grad, die fühlen sich gar nicht wie 14, sondern wie 15 oder 13 an. Auf überhaupt gar keinen Fall wie 14. Wind macht irgendwas um 17 bis 26 oder 15 km/h aus dem Southwest. Geht so, würde ich sagen. Dafür, dass eigentlich Regen angekündigt war heute, wäre mir das dann auch recht, wenn es den nicht hätte. So, im Airplane-Mode zeigt er überhaupt gar keine Zahlen an. So, ein Zufall. Fump. Ja, nein, ich warte noch auf den neuen Outliner, den der Search hat. So, da bin ich dann erstmal wieder mit erstmal zwei Punkten, die ich mir ins Outline reingeschrieben habe, ohne dass das irgendwie tatsächlich politische Inhalte wären. Nämlich erstmal Nachklapp zum letzten Wochenende, da war ich ja nun das ganze Wochenende im Mittelalter und habe festgestellt, ja, das ist so cool, wie ich das in Erinnerung hatte. Also das kann man auch wiederholen in einem Jahr. Beziehungsweise in einem Dreivierteljahr geht es überhaupt erst wieder los. Das wird noch hart. Aber ja, kann man auf jeden Fall wiederholen und kann ich euch sehr empfehlen. Also wenn ihr auf sowas steht. Ob ihr auf sowas steht, kriegt ihr im Zweifelsfall nur raus. Nein. Ja. Kriegt ihr nur raus, wenn ihr mal bei sowas wart. Bei so einer Veranstaltung. Aber ja. So, und dann gibt es ein Augen-Update, weil ich eben nicht wusste, wo ich das noch deponieren soll. Also erstmal, das Erste, was mir beim Auge als Update einfällt, ist, nachdem ich ja nun das Wochenende im Mittelalter war und auch gesagt habe, ich bleibe da lange, bin ich auch geblieben, solange bis es dunkel wurde. Dann habe ich festgestellt, ja, wenn es dunkel wird, dann sehe ich fast nichts mehr. Also entweder ist es zu dunkel und ich erkenne nichts, oder es ist irgendwo Licht, dann ist es mir zu hell. Das war gar nicht cool. Da musste ich dann entsprechend dann doch einfach abbrechen. Und dann festgestellt, also durch unbeleuchteten Wald laufen funktioniert nur, wenn da andere Leute sind und ich mich einfach an die ranhänge. Ja, deswegen bin ich dann am Sonntag zu Hause auch nicht durch den Wald gestapft, weil mir der blöde Bus vor der Nase weggefahren ist, sondern bin dann zur U-Bahn und habe die andere Buslinie aufgesucht. Aber hey, was macht man nicht alles, um reich und berühmt zu werden? So, und dann war ich nämlich am Montag beim Augenarzt. Da guckte sie mir dann erstmal den Augendruck an, 25, ein bisschen hoch, aber noch nicht im roten Alarmbereich. Der rote Alarmbereich liegt irgendwo noch eine Kleinigkeit höher. Also bei 30 gab es die Diamox letztes Mal. Dann hat sie die Pupille halt auch groß getropft und reingeguckt und meinte so, naja, die Netzhaut sieht gut aus. Aber das Auge entwickelt wohl so ganz langsam einen grauen Star und meinte sie so, ja, was stand denn drinne, was das Öl angeht? Sag ich so, ja, drinne lassen ist ja dann der Druckentgleis oder das macht Schmerzen. Na, ob das so eine gute Idee ist. Oder anders ausgedrückt, sie droht damit, mich nochmal ins Krankenhaus zu schicken, sollen die gucken, ob das Öl nicht vielleicht doch raus soll. Was effektiv hieße, noch eine OP. Da stehe ich ja drauf. Und das aber erst nach dem nächsten Termin. Den wollte sie mir für November bringen, aber ja im November haben die da gar keine Termine mehr. Deswegen habe ich jetzt am 8. Dezember den nächsten Augenarzttermin. Vorher wird es hoffentlich keine Updates geben. Ist ja ins Auge explodiert. Da habe ich jetzt eben schon festgestellt, ja, ist doof, dass ich heute wieder mal die Tasche vergessen habe. Eben hätte ich mal eine Runde Schmiertropfen reinwerfen wollen. Nun ja, aber so ansonsten funktioniert es einigermaßen. Wo der blöde Fleck in der Mitte herkommt, konnte sie mir allerdings auch nicht sagen. Weil ich glaube ihr nicht, dass das ein grauer Star sein soll. Der graue Star ist eigentlich eher, dass es Auge drauf besteht, dass ich ständig eine Mütze auf habe. Weil sobald irgendwie Licht von der Seite reinkommt, wird es eklig grau. Gibt's so komische Blendeffekte. Was dann ganz nebenbei auch gar nicht cool ist, wenn man dann nicht mehr Licht von oben kriegt, sondern Licht von Seiten. Ja, mit einer der Gründe, weswegen ich halt den Samstag dann doch irgendwie 21 Uhr schon die Flatter gemacht habe. Und nicht 23 Uhr, wie ich eigentlich geplant hatte. Aber hey. Nun ja. Ölentfernung gibt es dann eventuell im Dezember. Könnte auch sein, wenn ich da dann im Dezember auflaufe, dass ich dann erst im Januar einen Termin kriege. So richtig cool finde ich das alles nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das ganze Auge jetzt mal irgendwie ein Jahr Ruhe geben würde und ich wenigstens alle Monatstage von der OP mal durchbringen kann. Aber ja, nun ja. So, dann kommen wir aber mal in der Politikecke an. In der Politikecke hätte ich als erstes mir mal den Karstadt-Verkauf reinnotiert. Ja, der ist letzte Woche Freitag schon durch gewesen, als ich den Podcast aufgenommen habe. Aber wenn mir da keine Meldung über den Weg huscht, schreibe ich mir das nicht unbedingt ins Outline und wenn ich es mir nicht ins Outline reinschreibe, erwähne ich es nicht. Deswegen habe ich mir die zwei Meldungen eben ins Outline reingeschrieben. Also, die rund 25.000 Karstadt-Beschäftigten können jetzt angeblich aufatmen, weil der Weg für eine Rettung der insolventen Warenhauskette ist frei. Der Kaufvertrag mit Investor Nikolas Berggrün kann in Kraft treten. Nachdem die Gläubiger des Karstadt-Vermieters High Street den von Berggrün geforderten Mietsenkungen zugestimmt haben. Nach der grundsätzlichen Einigung hatten noch einige Unterschriften gefehlt. Sie seien inzwischen aber geleistet, teilte High Street mit. Es wird erwartet, dass das Essener Amtsgericht nun den Insolvenzplan für die Karstadt-Rettung absegnet. Hat's, Karstadt kann damit so quasi gerettet werden. Das Putzige an den Mieten ist, die Häuser haben früher TM mal Karstadt gehört. Karstadt hat die dann unter irgendeinem Vorstandsfuzzi verscherbelt für viel zu wenig und hat dann von den neuen Besitzern Mieten auf die Nase gedrückt, die wirklich ernsthaft wehgetan haben. Oder anders ausgedrückt, alles, was nicht eine Mietsenkung gewesen wäre, wäre einfach nicht drin gewesen. So, jetzt haben sie eine Mietsenkung gekriegt. Nein? Ja? Nein, wir haben nicht 7.35 Uhr, wir haben 9.35 Uhr. Die sprechende Uhr unter 4.1 spricht irgendwie UTC oder GMT, was dasselbe ist. Die hohen Mieten, die kamen eigentlich überhaupt erst daher, dass die neuen Eigentümer der Immobilien gesagt haben, hey, da können wir die doch mal richtig abzocken. Oder anders ausgedrückt, die werden einen nicht unwesentlichen Teil am Konkurs von Karstadt gehabt haben. Aber ja. So, Indekt wird jetzt geheim gehandhabt, weil Indekt hatte ich mir vor einem Jahr, glaube ich, sogar schon aufgeschrieben. Das ist so ein Forschungsprojekt aus der EU, wie man denn tolle neue Überwachungstechnik schnitzen kann. Und das ist so toll, dass da wirklich also alles an Techniken wohl drinne vorkommt, was man sich so vorstellen kann, was so ein neuartiger Überwachungsstaat haben wollen könnte. Oder anders ausgedrückt, jede Menge Scheiße. Und ja, jetzt gibt es da irgendwie eine Anweisung, dass die armen Wissenschaftler doch nicht von der Presse belästigt werden wollen. Deswegen haben alle Aussagen, die an die Öffentlichkeit gehen, erst durch ein Review-Board zu gehen. Und dann, da sitzen natürlich irgendwie die hochqualifiziertesten Personen drin. Oder anders ausgedrückt, Indekt verheimlicht jetzt absolut, was sie tun. Na? Oder, um es denn mal ein bisschen bissig auszudrücken, wer nichts zu verbergen hat. Also was haben die zu verbergen? Was wollen die verheimlichen? Ich meine, irgendeinen Grund muss es haben. dass sie da jetzt so ein großes Geheimnis draus machen. Wieso flackert das Auge eigentlich schon wieder? Hey. Ja, also, ne, ich meine, die machen jetzt da irgendwie großes Geheimnis draus und das wirft dann nun wirklich die Frage auf. Wenn die da ein Geheimnis draus machen, aus einem von Steuergeldern finanzierten Projekt, dann muss da irgendwas stattfinden, wo sie nicht wollen, dass die Öffentlichkeit davon mitkriegt, also die Steuerzahler. Stellt sich mir die Frage, was findet da dann wohl statt? Ich meine, irgendeinen Grund wird es haben, dass sie da was verheimlichen. Ja, also, ja. Achso, jetzt gibt es einen Ethikrat. Ja, und der ganze Quatsch diene der Erhöhung der Sicherheit und dem Schutz der Privatsphäre. Also, Bullshit. So, Sarrazin ist dann weitergegangen. Da gab es ja, hatte ich ja letzte Woche noch die Meldung, dass die Bundesbank dann gewünscht hatte, dass der Sarrazin entfernt werden soll. Der Bundesbankvorstand hat einstimmig beschlossen, wahrscheinlich ohne Sarrazin, dass Sarrazin geht. Und nachdem ja die Sarrazin-Entlassung oder die Entlassung eines Bundesbankvorstands nur vom Bundespräsidenten passieren kann, war klar, dass dann Wuff dran war. Ja, da haben wir dann ja letzte Woche noch die Geschichte gehabt, dass nur ausgerechnet Wuff ja nur gar kein so aktives Interesse dran hat, der SPD den Sarrazin abzunehmen. Aber andererseits hat er ja auch die Bundesbank vorher aufgefordert, sie sollen doch mal Entlassungsantrag für Sarrazin stellen. Ja, also, und jedenfalls hat Wuff dann erstmal eine Stellungnahme der Regierung gewünscht, verlangt. Teilte das Präsidialamt mit. Zuvor war der Antrag der Deutschen Bundesbank zur Entlassung ihres Vorstandsmitglieds bei dem Bundespräsidenten eingetroffen. Für die Entlassung eines Bundesbankvorstands gibt es bislang keinen Präzedenzfall. Deshalb war seit Tagen spekuliert worden, ob neben dem Bundespräsidenten auch die Bundesregierung eingeschaltet werden muss. Herr Merkel hatte sich ja auch schon irgendwie hingestellt und verkündet, dass sie das irgendwie total doof findet. Meine Güte, sind die viele Pferde. 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück sehe ich jetzt hier alleine. Und, na, also Merkel hatte schon sich hingestellt und gesagt, also das geht mal gar nicht. Und nachdem ihr aufgefallen wurde, dass irgendwie man sich ja vielleicht doch mal irgendwie von dem rechten Gedankengut distanzieren könnte, weil das vielleicht doch eine ganze Kleinigkeit zu weit rechts sein könnte. Ich meine, von Kotz hat sie sich auch nie distanziert, von daher. Aber ja, na, da hat Wulff irgendwie in die Regierung gefragt und dann ist das ganze Verfahren da so, keine Ahnung. Ne? Ich meine, wenn irgendwie der Bundespräsident die Regierung fragt, das kann halt dauern. So irgendwas so zwischen 1 und 5 Jahren. Oder so. Na, oder anders ausgedrückt, da ist dann auch erstmal nichts weiter passiert. Logischerweise. So, am Samstag hat Sarrazin dann von Wuff eine Anhörung verlangt. Thilo Sarrazin will vor einer möglichen Abberufung als Bundesbanker von Bundespräsident Christian Wuff angehört werden. Wuff werde sich genau überlegen, ob er eine Art politischer Schauprozess vollenden wolle. Eine Abberufung werde anschließend ohnehin von den Gerichten kassiert. Das sagte Sarrazin dem Nachrichtenmagazin Focus. Er gehe davon aus, dass sich Wuff nicht einem Schnellverfahren anschließe, ohne ihn vorher angehört zu haben. Na, oder anders ausgedrückt, Sarrazin hat dann das große Geschütz rausgeholt und gesagt, das könnt ihr doch nicht machen. Na, nachdem Blöd vorher auch irgendwie kritisch war, haben sie sich dann irgendwie am Wochenende aufgeschwungen und gesagt, das muss man doch mal sagen dürfen. Na, wo völlig berechtigte Anmerkung von, was, Niggermeier? So frei nach dem Motto, wer damit anfängt, zu sagen, aber das muss man doch mal sagen dürfen, der versucht damit jede Form von Kritik als Verhinderung der Meinungsfreiheit zu diffamieren. Nun, Sarrazin kann gerne sagen, was er will, wenn er denn auch bereit ist, die Konsequenzen, nämlich seine Entlassung als Bundespräsident, als Bundesbankvorstand, in Kauf zu nehmen. Ich kann mich auch hinstellen und kann zu meinem Chef sagen, Chef, ich finde, du bist ein Vollidiot. Dass mein Chef mich dann nicht mehr in seinem Unternehmen haben will, ist ja wohl einigermaßen logisch. Na, und wenn ich mich hinstelle und sage, hier arbeiten aber nur Nazis, dann ist das logisch, dass mein Chef das auch unbegeisternd finden kann. Na, Vertrauensverhältnis zerstört, nennen wir das. Hallo, wenn Leute eine fristlose Entlassung für 1,50 Euro kriegen können, dann ist ja wohl für so ein Geschwalle wie Sarrazin eine Entlassung durchaus im Rahmen dessen, was nicht unbedingt von einem Arbeitsgericht kassiert werden würde. Mal ganz davon abgesehen, dass der ja auch noch Verpflichtungen unterschrieben hatte, dass er der Bundesbank nicht schaden darf. Ne? Aber ja, da hat er also sich am Freitag wahrscheinlich noch hingestellt und rumgebrüllt. Das kann man doch nicht machen. Ich muss doch meine rechte Scheiße absondern dürfen. Nö, musst du nicht. Also, kannst du schon absondern, aber das muss niemand zuhören. Da hat Wulff den Vorwurf von Sarrazin zurückweisen lassen. Das Verfahren werde selbstverständlich nach Recht und Gesetz durchgeführt, sagte sein Sprecher, der Blöd am Sonntag. Na, also, ja, ich meine, was soll der auch sonst sagen? Na, vor allen Dingen Sarrazin jetzt irgendwie als den armen, verfolgten Volkshelden hinzustellen, ist ja schon irgendwie, ja, wenn er doch so ein Held wäre, ist er nur nicht. Na, ich meine, wer rechtes Gedankengut verbreitet, und zwar recht im Sinne von, sagen wir mal so, die braune Scheiße hat sich mit ihm solidarisiert. Na, dann muss man nicht unbedingt gut finden. Na, ich meine, dass Blöder auf den Zug aufgesprungen ist, wundert auch nicht weiter. Na, dass Merkel sich dann hingestellt hat und gesagt hat, ja, aber die haben ja doch recht, wundert dann auch nicht. Na, ich meine, die Frau hat Übung darin, irgendwelchen Leuten in irgendwelche Körperöffnungen zu kriechen. Kommen wir in Teil 2 vor allen Dingen zu. So, und dann gab es von gestern dann plötzlich die Meldung, Sarrazin verlässt freiwillig die Bundesbank. Antrag auf Entlassung wurde dann zurückgezogen. Thilo, da Sarrazin verlässt freiwillig die Bundesbank. Man werde im gegenseitigen Einvernehmen die Zusammenarbeit zum Monatsende beenden, teilte die Bundesbank mit. Den Antrag beim Bundespräsidenten auf Entlassung Sarrazins habe man zurückgezogen. Oder anders ausgedrückt, nachdem inzwischen klar wurde, dass, wenn er entlassen wird, er auch keine Pension kriegt für seine Bundesbankarbeit, weil er nun mal unehrenhaft aus dem Dienst rausgekickt wurde, ist ihm dann irgendwie aufgefallen worden, dass es vielleicht, nachdem er sich da sowieso nicht gegen wehren würden könnte, das ist tatsächlich der kurze Zug, dass es für ihn vielleicht doch gesünder wäre, freiwillig den Hut zu nehmen. Ne, seine komische Perücke. Und dann vielleicht sein Schnauzbärtchen ein bisschen zusammenstutzen, damit er dann seinem Vorbild ein bisschen ähnlicher sieht. Dann könnte er den vielleicht nochmal schwarz anfärben. Also ich meine, eigentlich müsste es braun sein, aber nun ja, sein Vorbild hatte nun mal ein schwarzes Schnauzbärtchen. Na, also jedenfalls, Sarrazin hat dann gestern eingesehen, dass es dann vielleicht doch irgendwie die bessere Wahl für ihn ist, wenn er freiwillig geht. Keine Ahnung, was da hinter den Kulissen abgegangen ist, aber ja. So, dann von Freitag gibt es Niederkarten. Habe ich aus der Radio-Wissen-Weltnachricht. Niedersachsen will Chipkarte für Kinder testen. Niedersachsen will die deutschlandweit geplante Bildungschipkarte für Kinder testen. Nach Angaben des Sozialministeriums in Hannover hat sich das Land als Modellregion angeboten. Derzeit suche man noch nach geeigneten Gemeinden. Mit der Chipkarte sollen Kinder aus armen Familien Zugang zu Bildungsangeboten bekommen. Na, oder anders ausgedrückt, das Bundesland, aus dem Wuff kam, wo ja jetzt sein toller Nachfolger da sitzt. Nur das Bundesland, wo, wie heißt doch gleich der Innentrottel? Der Schüneblub. Genau, wo Schüneblub rumsitzt. Wo Zensosola herkommt. Na, also die machen jetzt die lustige Chipkarte. Die lustige Chipkarte, die genau gar nichts hilft, ne, weil, hatte ich ja letzte Woche, als ich dann zwischendurch unterbrochen wurde. Bei diesem Mädel habe ich irgendwie auf dem ganzen Fest nicht ein einziges Mal gesehen, wo immer sie sich versteckt hat. Und jedenfalls will also Niedersachsen die Chipkarte testen. Ja, und was soll auf der Chipkarte drauf sein für einen Betrag? Ha? Bedarfsermittlung? Hallo? Na, ermittelt erstmal den Bedarf, der da drauf sein soll, wie ihr den dann den Leuten zukommen lasst. Das ist dann am Ende mehr oder weniger Detailfragen. Aber, ja. Ups, ich bin auf einen Balken, oder sollte ich vielleicht doch mal über den Akkuwechsel nachdenken bei nächster Gelegenheit. So, dann gab es beim Tebakel-Prozess eine Telastung. Telekom-Spitzel-Prozess, Doppelpunkt. Hauptangeklagter belastet auch Ricker. Bonn, für die ehemalige Telekom-Spitze wird es nun doch ungemütlich. Im Prozess um die Bespitzelungsaffäre hatte der Ex-Abteilungsleiter für Konzernsicherheit auch sie belastet. Der Hauptangeklagte übernahm zwar die alleinige Verantwortung für das illegale Ausspionieren. Er sagte zum Prozessauftakt vor dem Bonner Landgericht aber auch, dass Ex-Vorstandschef Kai-Uwe Ricke schon im Jahre 2005 und später auch der damalige Aufsichtsratschef Klaus Zumwinkel in das Vorgehen eingeweiht gewesen seien. Wenn es denn stimmt, ne, gegen die zwei sind ja die Ermittlungsverfahren eingestellt worden, die werden schon von nichts gewusst haben oder so ähnlich. Oder die werden zumindest nichts Illegales getan haben. Nun ja, also gewusst haben sie dann nach Aussage von dem Konzernsicherheitsfuzzi schon. Das könnte heißen, dass sie vielleicht dann doch nochmal sich juristisch rechtfertigen müssen. Oder den einen oder anderen Einlauf verabreicht bekommen. Aber, ja, warten wir mal ab. Dach fährt. Ich weiß schon, warum ich mich da nicht hinstelle. Da kommt also ein Pferd an. Und das will im Zweifelsfall irgendwas zu futtern haben. Ja, gab es jedenfalls letzten Freitag die Meldung. Dann Belgien. Holland pullt ein Belgien, habe ich bei Fefe geklaut. Und bricht die Regierungsbildung ab. In Belgien lief das so, dass sie das nach ein paar Versuchen dem König übergeben haben und der hat dann die in den Wahlen gerade vernichtet geschlagenen Konservativen weiter regieren lassen. Die Regierung ist auch gerade wieder geplatzt. Belgien hat seit Jahren keine richtige Regierung. Zwischendurch hatte sie eine halbwegs stabile Phase unter dem blassen Herman van Rompuy, der zwar nichts weiter geschafft hat, aber immerhin eine Regierungskoalition aus 5 Parteien zusammen verhandelt hat. Gerade als es aussah, dass Stabilität einkehrte, wurde der dann zum EU-Präsidenten berufen. Jetzt ist wieder Scherbenhaufen in Belgien. Und was soll ich euch sagen? Belgien geht es nicht schlechter. Im Gegenteil, die hatten keine großen Skandale mehr, keine Internetzensur, keine 3 Strikes. Nirgendwo hat sich die Lage verschlimmert, wie in allen Nachbarländern. Die hatten auch eine Wirtschaftskrise, wo ihnen ihre größte Bank geplatzt ist, aber das haben sie auch ohne Regierung überlebt. Ich glaube langsam, das belgische Modell ist das Beste, was man sich wünschen kann. Ne, wie formulierte Fefe mal so schön? Ja, die Busse fahren trotz Schwarzgeld. Na, also ich meine, wenn die Regierung irgendwie den ganzen Tag nichts anderes tun, als irgendwelche Scheiße abziehen. Belgien funktioniert das ganze Land ohne Regierung. So, und in Holland haben sie jetzt über eine von Wilders, dem Anti-Moslem-Neonazi, geduldete Minderheitenregierung nachgedacht. Selbst wenn das zustande gekommen wäre, wäre das ein handlungsunfähiges, erstarrtes Gebilde geworden, sagt Fefe. So, am Samstag. Am Samstag gab es dann Pädogal, habe ich auch bei Fefe geklaut. Jetzt hat auch Portugal einen pädophilen Ring mit lauter Mitgliedern aus der Elite des Landes. One of Portugal's most famous television presenters and a former ambassador were among 6 men found guilty today of involvement with a pedophile prostitution ring that exploited children from state-run orphanages. Na, die haben da Kinder vergewaltigt. Na, hier nichts so von wegen irgendwie nur Bildchen angeguckt, die haben sich an Kindern vergriffen. Die haben also im Wesentlichen das gemacht, was die Katholen auch die ganze Zeit machen. Pust. Sind jetzt verurteilt. Ich weiß nicht, ob das Urteil schon rechtskräftig ist, wahrscheinlich eher nicht. Aber man kann zu mir schon mal sagen, also, die haben da Dinge getan. Dinge, die sich so gar nicht gehören. Und da waren also Mitglieder der Medien- und Professional Elite, also die oberen 10.000 oder was weiß ich wie viele, waren da jedenfalls mit involviert. Und selbst gut bekannte Politiker, hieß es anfangs zumindest. Und rausgekommen ist das Ganze wahrscheinlich, weil eins von den Opfern sich gemeldet hat. Weil eins von den Opfern nicht mehr stillhalten wollte. Und offensichtlich haben die da nicht so eine Verjährungsregel, dass das alles schon weg gewesen wäre. Ja, ne? Muss man jetzt irgendwie vorsichtig sein, schreibt Fefe. Der Fall ist jetzt 6 Jahre untersucht und sorgfältig vor Gericht verhandelt worden. Aus dem Status von Anschuldigung und Ermittlung ist der raus. Die Details sind dann allerdings allerliebst. Former Secretary of State for Families, also die Familienministerin, Teresa Costa Macedo, die hat Beweise an Ramalho Eanes, ach du Scheiße, wie immer man das ausspricht, geliefert und ein Dossier an die Polizei geschickt, das später verloren wurde. Sagte, dass sie anonyme Drohungen per Post und Telefon bekommen hatten. Beweise verloren. Nein, sowas. Zufälle gibt's. Dass aber Beweise auch ständig immer wieder verloren gehen. Kann man die nicht irgendwie sicherer verschicken? Na klar kann man, wenn man will. Dafür müsste man aber erstmal wollen. Und wenn sogar die politische Elite mit einbezogen ist in Verdächtigungen, dann kann man davon ausgehen, dass es einige Leute gibt, die auch genügend Macht haben, die nicht wollen, dass das rauskommt. Hust. Na, Pädogall. Ich hasse Straße. Aber ständig in Öhendorf aufnehmen ist auch doof. Ich wollte ja nur heute mal wieder hier aufnehmen. So, dann gibt's dressierte Mehrgeordnete. Der Bundestagsabgeordnete der Linken und frühere BGH-Richter Wolfgang Neskowitsch hat nach einem Bericht von daten-speicherung.de auf einer Vortragsveranstaltung folgende beachtliche Aussage getroffen. Doppelpunkt, begin quote. Würde man den Bundestag mit dressierten Meerschweinchen besetzen, würde er ebenso effektiv arbeiten. Viele Abgeordnete sind nicht dumm, aber furchtbar dressiert. Wir funktionieren oft nur noch. Wo ich dann auch nur sage, schön, dass ich nicht der Einzige bin, der so einen Eindruck hat. Das war jetzt die höfliche Formulierung. Na, so gewählte Abgeordnete, die haben halt einfach, die nicken einfach nur noch das ab, was die Fraktionsführung ihnen vor die Nase hält. Die Fraktionsführung hält ihnen das vor die Nase, was vorher in der Regierung schon abgekaspert wurde. Oder anders ausgerückt, so eigenständige Entscheidungen treffen, die da irgendwie nur noch in seltenen Ausnahmefällen. Na, ich meine, wenn es in irgendwelchen parlamentarischen Debatten eine Meldung wert ist, dass die Abgeordneten jetzt nicht dem Fraktionszwang unterliegen, da fragt man sich doch auch, was zum Kuckuck geht da eigentlich ab? Warum zum Kuckuck hat man da überhaupt mehr als einen Abgeordneten pro Fraktion sitzen? Würde es nicht reichen, da nur die Fraktionschefs hinzusetzen, die dann einfach irgendwie sich jeweils ihre Hand heben? Und dann wird dann so getan, als hätten die eine Stimmenverteilung, wie es dann bei der Wahl rausgekommen ist. Wird das nicht völlig reichen? Natürlich würde das völlig reichen. Ja, weil Abgeordnete, die selber denken, braucht man ja nicht. Dehe. Das nennen wir dann Demokratie. Habe ich mir am Samstag hereingeklebt. Auch von Samstag habe ich bei Fefe den Black-Kasten geklaut. Wie kommt das eigentlich, dass Blackwater so viele Verträge abgreifen konnte? Naja, die haben ein Gestrüpp aus über 30 Briefkastenfirmen aufgebaut, ne? Blackwater. Die Firma, die dadurch aufgefallen ist, dass ihre Söldner im Irak mal bei einer Kreuzung so richtig schön amok gelaufen sind, so richtig schön Zivilisten gemeuchelt haben. Und zwar eine nicht unwesentliche Anzahl Zivilisten. Und das war dann auch den Irakis zu viel. Die haben die dann aus dem Land geschmissen, haben gesagt, nee, ihr kommt hier nicht wieder rein. Na, irgendwann ist dann auch der W-Regierung aufgefallen, dass irgendwie, also die Firma nicht so richtig hip ist. Aber die haben halt noch ein bisschen gebraucht, bis sie dann reagiert haben. Ja, na, und die hatten jetzt irgendwie noch jede Menge Verträge. Ja, 30 Briefkastenfirmen. Now that's a surprise. So, die Regierung. Gesundheitsunausgleich. Gesundheitsreform nur in Teilen? Fragezeichen. Berlin, der Vizechef der Unionsfraktion im Bundestag, Johannes Singhammer, kann sich eine Verschiebung des umstrittenen Sozialausgleichs bei der Gesundheitsreform vorstellen. Bei den Regelungen zum Zusatzbeitrag und zum Sozialausgleich sei man nicht unter Zeitdruck, sagte Singhammer in einem Zeitungsinterview. Morgen treffen sich die Gesundheitspolitiker. Viel hat man da nicht von gehört. Na, also wir machen erstmal die Reform. Wir machen erstmal die Kostenerhöhung. Und den Teil, den wir ja immer versprochen haben, dass die sich es eigentlich nicht leisten könnten, diese Reform zu bekommen, den lassen wir weg. Den verschieben wir zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Na, also ich meine, okay, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo man also diese Reform, wenn es denn eine solche wird, als asozial bezeichnen darf. Schlicht und ergreifend. Ist eine Meldung von Samstagabend. Dann von Fefe geklaut, ich hab's dann mal Deschnüffler genannt. Wer dachte, dieser de Maizière ist weniger übel als sein Vorgänger, der sieht sich getäuscht. Auch de Maizière hat Pläne für das Unterwandern des Trennungsgebots zwischen Polizei und Diensten. Das Bundeskriminalamt und der Bundesverfassungsschutz sollen künftig enger zusammenarbeiten. Nach dem Willen von Innenminister de Maizière sollen zunächst Führungskräfte bei der Behörden rotieren. Im Grab von mir aus. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter reagiert irritiert auf die Pläne. Personalrotation. Ist ja krass, das mit den Führungskräften, glaube ich, denen nicht eine Sekunde lang, seit ich von einer Kriminaloberkommissarin als Zeuge vernommen wurde. Das klingt nach Führungskraft, oder? Die hat da ganz normal einen Zeugenvernehmendienst an der Schreibmaschine gemacht. Ja, also, ja, hey, Trennungsgebot. Tja, braucht man nicht mehr. Na, kommt als nächstes. Wir führen eine geheime Bundespolizei ein. Staats darf man ja nicht mehr sagen. So, dann hat de Maizière eine Kipo-Verschärfung gewünscht. Bundesinnenminister Thomas de Maizière will den Kampf gegen Kinderpornografie verschärfen. So sollen verdeckte Ermittler nicht bestraft werden, wenn sie pornografisches Material abrufen oder, ihr sitzt hoffentlich, zur Verfügung stellen müssen, um in die Szene hineinzukommen. Das Sperren oder Löschen von Internetseiten sei keine ausreichende Kriminalitätsbekämpfung, das sagte de Maizière der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Bisher ist es V-Leute nicht erlaubt, szenetypische Straftaten zu begehen. Na, wir haben den Milliardenmarkt nirgendwo finden können, dann muss es unseren Ermittlern doch möglich sein, Milliardenmärkte aufzubauen. Na, das Löschen nicht der letzte Schritt sein kann, sondern man vielleicht auch mal gucken muss, ob man irgendwie an die Täter rankommt. Oder um jetzt mal mit Zensosulas Aussagen zu sagen, ja, Täter suchen, das gehört natürlich, das ist das Wichtigste, aber das ist eine Sisyphus-Arbeit. Oh mein Gott, da muss die Polizei tatsächlich arbeiten. Das kann ja nicht sein. Na, jetzt will also de Maizière, dass die Ermittler selber irgendwelches Material verbreiten dürfen. Sollen sie auch gleich noch selber produzieren? Dürfen sie selber Kinder vergewaltigen? Nein, warum nicht? Na, hallo? Und das Argument, aber das ist doch eine ständige Vergewaltigung, wenn das Material anguckbar bleibt. Na, also mit dem Argument müsste man jetzt hier eigentlich de Maizière sowas von ins Gesicht explodieren können. Na, weil, also wenn es doch so schlimm ist, wenn das Material anguckbar ist, dann hat das auch von niemandem nicht mal mehr irgendwelchen Ermittlern verbreitet zu werden. Punkt. Das ist mir scheißegal, ob die das brauchen, um ihren Job zu machen. Was die brauchen oder nicht brauchen, interessiert mich nicht. Nur mal ganz davon abgesehen, dass das irgendwie danach riecht, er will da eine NPD aufziehen. So frei nach dem Motto, ja, die Partei, die kannst du auch nicht implodieren lassen, weil wenn du da alle V-Leute rausziehst, dann ist da niemand mehr. Na, dann ist die weg. Aber das traut sich halt niemand. Na, und jetzt bläst man halt einen Kipo-Markt auf, der offensichtlich kein Milliardenmarkt ist. Es gibt zumindest keine Beweise, dass es da einen Milliardenmarkt gäbe. Nun baut man jetzt einen Milliardenmarkt. Staatlich finanziert. Hey, cool. Gab es am Sonntag die Meldung. Dann will Merkel eine Pflegezwangsarbeit Empfänger als Hartz-IV-Empfänger als Pflegekräfte einsetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich dafür ausgesprochen, dass Empfänger von Arbeitslosengeld II künftig auch als Pflegekräfte eingesetzt werden. Merkel sagte der Zeitung Blöd am Sonntag, es gebe 2,2 Millionen Hartz-IV-Empfänger, die arbeitsfähig seien, aber keinen Job fänden. Sie sehe nicht ein, dass Pflegekräfte künftig nur noch aus Osteuropa kämen. Oder anders ausgedrückt, sie stellt sich hin und sagt, naja, das ist ja was, das können auch Hartz-IV-Empfänger. Und sagt damit im Wesentlichen, also Pflegekräfte, die sind ja nichts wert. Ne, weil das, wenn da Hartz-IV-Empfänger in den Markt geschoben werden, dass da dann noch irgendeine Form von akzeptablem Mindestlohn übrig bleiben kann, daran glaubt ja wohl niemand, hoffe ich doch. Na, was dann nämlich rauskommt, ist, hey, man macht einfach mal das Lohnabstandsgebot kaputt, indem man da Leute für fast gar kein Geld arbeiten lässt. So, dann gab es eine Zensurmeldung von gestern. Lopsi 2 habe ich bei Netzpolitik gefunden. In Frankreich wurde gestern Abend der Artikel 4 des Gesetzpaketes Lopsi 2 angenommen. Nun können die Behörden die Internetanbieter anweisen, Seiten zu sperren, und zwar ohne richterliche Kontrolle. Internetsperren für Seiten mit kinderpornografischem Inhalt. Doppelpunkt. Der umstrittene Artikel 4 wurde gestern Abend vom Senat angenommen. Fast alle Änderungsanträge bezogen sich auf die Notwendigkeit einer gerichtlichen Kontrolle, bevor die Verwaltung den Internetdienstanbietern eine Liste der zu sperrenden Seiten übermittelt. Die Bedingungen der richterlichen Kontrolle wurden der Nationalversammlung vom Verfassungsrat aufgezwungen und vom Senat nun wieder rückgängig gemacht. Oder anders ausgedrückt, es besteht immer noch Grund zu der Annahme, dass der Verfassungsrat dann sagt, nee, also wenn ihr das, was wir euch da aufgeschrieben haben, nicht macht, dann ist dieses Gesetz mit der französischen Verfassung, die nun mal wirklich eine ist, nicht vereinbar. Weg damit. Klack. Im Gesetzestext heißt es jetzt, wenn es die Notwendigkeit des Kampfes gegen die Verbreitung von kinderpornografischen Bildern oder Abbildungen rechtfertigt, benachrichtigt die Verwaltung die Internetdiensteanbieter und übermittelt ihnen die elektronischen Adressen, zu denen unverzüglich der Zugang gesperrt werden muss. Aha, ohne Richterkontrolle. Na, weil eine Internetzensur mit Richterkontrolle funktioniert ja nicht. Die Richter, die werden ja im Zweifelsfall was dagegen haben, dass www.parteiname.top-level-domain Kinderpornografie sein soll. Weil, also ein Richter, der zu blöd ist zu realisieren, dass www.parteiname.top-level-domain keine Kinderpornografie enthält. Ja. So, eine hatten wir aber, glaube ich, noch. Steinbach. Steinbach zieht sich enttäuscht aus CDU-Spitze zurück. Ne? Steinbach, die Präsidentin des Vertriebenenverbandes, die so doll vertrieben wurde, weil ihr Vater bei Kriegsende als Wehrmachtssoldat da irgendwo in Polen rumgeballert hat. Und oh Gott, sie musste dann glatt dahin zurück, wo ihr Vater herkam. Das geht ja mal gar nicht. Na, nämlich irgendwo in den Gebieten, die auch damals nicht anderen Staaten zugeschlagen wurden. Hust. Und jetzt hat sie also sich von ihrer Partei im Stich gelassen gefühlt. Nach 10 Jahren zieht sie sich enttäuscht aus der CDU-Parteispitze zurück. Zuvor hatte sie mit einer Äußerung über die Mobilmachung Polens vor dem Zweiten Weltkrieg für Wirbel gesorgt. Aus der Sitzung des Fraktionsvorstands war eine Äußerung von ihr zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nach außen gedrungen. Zitat: Ich kann es auch leider nicht ändern, dass Polen bereits im März 1939 mobil gemacht hat. Was im Zweifelsfall wohl eher daran lag, dass Hitlers Truppen in Tschechoslowakei, Tschechei, wie immer das Ding damals hieß, rein sind. Dass abzusehen war, dass auch Polen irgendwann überrannt werden würde. Und das fanden die da nicht so lustig und haben deswegen da mal ein bisschen mobil gemacht. Die haben aber nicht angegriffen. Na, also wer jetzt behauptet, die Polen hätten angegriffen, sollte vielleicht nochmal irgendwie mit Geschichtsbüchern beworfen werden. Ja, leichte Schläge auf den Hinterkopf. Gut, leichte Schläge werden nicht reichen. Und also sie fand jetzt also ganz schlimm, dass diese Aussage, dass die jetzt an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Ja, ich meine, dass die Frau irgendwie Revisionismus betreibt, das darf irgendwie nur schon länger bekannt sein, aber pff. Na. Und jetzt zieht sie sich jedenfalls aus dem christlich zensierenden Vorstand zurück. Zu mir dann auch noch einfällt, ja, weg mit der. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. Und in die Musikecke hat es ein Stück Musik geschafft. Da hatte ich irgendwie schon drauf gehofft, dass ich das einfangen würde. Ich hatte mir vorgenommen, am Samstag die ganze Samo hinterher zu rennen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Bis auf den kleinen Haken, dass ich dann erst am Sonntag rausgefunden habe, dass es beim Zoom H2 hilft, wenn man alle 4 Mikrofone anmacht und nicht nur die 2, die gerade nicht zur Bühne gucken. Nee. Deswegen musste ich das dann nochmal einmal durch einen Verstärker schubsen. Nämlich Prometheus. Prometheus, die ja, ist eine neue Aufnahme. 3 Minuten 46 ist die lang. Wie gesagt, dummerweise mit den Mikrofonen, die nicht zur Bühne geguckt haben. Aber ja, muss ich gucken, ob ich die verstärkte oder die nicht verstärkte Fassung nehme. Ich habe auf jeden Fall eine verstärkte Fassung mir schon mal gebastelt. Was übrigens nicht funktioniert, Musik mit dem Levelator bearbeiten. Das klingt einfach nur unterirdisch. Ja, und danach kommt was Frisches, nämlich diese Woche am 7.7., das war Dienstag? Ja, ich glaube Dienstag. Volker Pispers hat sich zum Thema Zeitrechnung geäußert, weil es ist ja jetzt eine neue Zeitrechnung angebrochen. Merkel kriecht jetzt irgendwelchen Atomkonzernchefs im Arsch rum. Und, ja, wenn sie drauf besteht. 2,48 habe ich einfach so aus deren Podcast geklaut und nehme ich genau so, wie es da lag. Ja, so. Und dann sage ich, jetzt scheint sogar wieder die Sonne. Völlig unerwartet. Dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich auf die Ohren zu bekommen. Sonne. Und dann sage ich viel Spaß mit Prometheus von Saltatio Mortis. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Eine großartige Chance, dort drüben uns zu treffen zum Rocken.
WDR 2.
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Haben Sie Ihre Uhr eigentlich schon umgestellt? Wie, auf was? Na, auf die neue Zeitrechnung. Haben Sie das denn gar nicht mitbekommen? Wirtschaftsminister Brüderle hat den Beginn einer neuen Zeitrechnung verkündet. Und die Kanzlerin hat gestern Morgen die Revolution ausgerufen. Sie wissen doch, was eine Revolution ist, oder? Eine Revolution ist laut Lexikon ein gewaltsamer politischer Umsturz, eine unter Anwendung von Gewalt erzwungene Totaländerung der staatlichen Ordnung. Wow, jetzt wird der gewaltsame Umsturz der Ordnung schon von den Ordnungshütern ausgerufen. Die Merkelsche sprach wörtlich von einer Revolution im Bereich der Energieversorgung. Was aber kann ein gewaltsamer Umsturz in der Energieversorgung bedeuten? Werden die Strommonopolisten jetzt enteignet? Wird den integrationsunwilligen Islamisten der Strom ganz abgedreht? Oder werden alle Stammtischrassisten gezwungen, in ihrem geistigen Darkroom das Licht anzumachen? Ich meine, so etwas wird man doch noch fragen dürfen. Aber keine Sorge, neue Zeitrechnung heißt nur, dass am Montagmorgen nach Verkündigung des Atomkompromisses die Aktienkurse der Energieversorger in die Höhe geschossen sind. Das waren die Böllerschüsse der Revolution. Da dürften sich einige im Land derart intensiv die Hände gerieben haben, dass genug Hitze entstanden ist, um uns prima über den nächsten Winter zu bringen. Der Atomstreit ist vom Tisch und alle Beteiligten strahlen um die Wette, und zwar mit dem Atommüll. Dessen Endlagerung muss jetzt auch erst im Jahr 2040 geklärt werden, denn so lange dürfen die Meiler weiterlaufen. Und es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn sich nicht, sagen wir mal, so gegen Ende 2038 ein promoviertes Mietmaul, auf Deutsch ein renommiertes Institut, finden ließe, das aus volkswirtschaftlichen Gründen eine weitere Verlängerung der Laufzeiten um nochmal 20 Jahre für sinnvoll hält. Außerdem, die Frage nach der Endlagerung stellt sich nicht wirklich. Die Mehrheit der Bevölkerung weiß doch dank Herrn Sarrazin, dass Deutschland in 100 Jahren gar nicht mehr dieses unser Land sein wird. Der Plan ist perfide, aber genial. Es wird der späte, aber ultimative Triumph der westlichen Zivilisation sein, wenn die uns in 100 Jahren regierenden Hassprediger entweder nicht wissen, wohin sie mit dem Atommüll sollen, oder ihre das Land beherrschenden Moscheen dank des Anstiegs des Meeresspiegels derart unter Wasser stehen, dass sie es im Nachhinein bereuen werden, ihre Töchter vom Schwimmunterricht ferngehalten zu haben. Bis neulich.